Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
Servus, liebe Fußballromantiker und Freunde des gepflegten Rasenballsports. Der 26. Spieltag steht in den Büchern und wir heißen euch willkommen zu einer erneuten Folge von Laufen lassen, dem Zweitliga-Podcast. Und heute haben wir ein Candlelight-Dinner, denn wir sind heute nur zu zweit. Das bin ich, Arne und Muri. Was geht?
Richtig, Arne. Wir sind heute nur zu zweit. Die Jungs haben Besseres zu tun und haben uns die Arbeit überlassen, aber das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, erstmal einmal würde ich sagen, es war ein packendes Wochenende.
Hat auf jeden Fall
viel Spaß gemacht.
Auch abseits der zweiten Liga, wir haben ja eben schon drüber geredet, was da wieder los war in den europäischen Ligen. Super League mit Platzsturm etc., da haben wir uns gerade eben schon mal ausführlich drüber ausgelassen, aber darum soll es heute nicht gehen, sonst würden wir wahrscheinlich noch Stunden länger reden, sondern wir fokussieren uns natürlich auf die Liga, die unser Herz berührt, die zweite Liga. Und da liegt der Fokus diese Woche bei uns auf jeden Fall im Abstiegskampf. Da kommen wir aber später zu. Zunächst einmal kommen wir zu Toms Lieblingseinspieler. Deswegen kommt jetzt der
Newsflash. Das Neueste aus der zweiten Bundesliga.
Und Muri, ich weiß, es ist dein Lieblingsspieler in Liga 2 oder einer deiner Schätze. Deswegen verkünde du doch die frohe Botschaft.
Ja, es ist jetzt offiziell. Can Uzun wechselt zu Eintracht Frankfurt. Er folgt seinem Mitspieler, seinem Teamkameraden Nathaniel Brown und wechselt an den Main. Und das finde ich geil, muss ich ehrlich sagen. Als Frankfurter bzw. als MTKler fühlt man sich auf jeden Fall geschmeichelt, dass ein weiterer Top-Spieler, Top-Jugendspieler, der sich bei der Eintracht meldet, und ich denke mal, dass er auch da die richtige Entscheidung getroffen hat.
Gehe ich auch stark davon aus, tatsächlich, die Frankfurter spielen ja gerne auch mit zwei hängenden Spitzen hinter der Neun und da sehe ich Can Uzun eigentlich in seiner perfekten Rolle. Ich bin gespannt, ob er auch schon von Anfang an eine Stammkraft sein wird, ob er sich durchsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall der nächste Schritt, ein guter Schritt, weil es noch keine Top-Top-Mannschaft ist, sondern wirklich auch eine Mannschaft, die junge Spieler gut ausbilden kann, da wird er sehr gut aufgehoben sein. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie hoch die Ablöse sein wird. Also der Club wird sich natürlich freuen, im Zweifel auch eine zweistellige Ablöse mitnehmen zu können, um dann nächstes Jahr den Kader neu aufzubauen. Aber ja, was denkst du, wie könnte die Ablöse unterm Strich lauten?
Ja, es gibt ja verschiedene Quellen. Einmal die Frankfurter Seite, dann die Nürnberger Seite und dann noch ein paar, ja, Medien, Kicker, Transfermarkt etc., die haben sich noch nicht so auf so eine Summe geeinigt, aber es wird irgendwas zwischen 9 bis 12 Millionen sein, mit eventuell Bonuszahlungen. Aber ich glaube mal, das wird auch in naher Zukunft dann bekannt gegeben, vielleicht nach der Saison, wenn es dann richtig offiziell ist sozusagen. Jetzt hat man noch nicht so was Offizielles rausgehört, ehrlich gesagt.
Ja, ich denke, das wird auch noch damit zusammenhängen, je nachdem wie er performt in den nächsten Wochen, denn ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendein Spieler oder Verantwortlicher meinte, jedes Tor ist nochmal eine halbe Million Transfererlös mehr.
Und war das nicht Ding Hacking?
Ja, das kann sogar gut sein, aber
ich wollte gerade Heinkes sagen, sorry. Stand jetzt.
Schöne Grüße an Jupp Heinkes, falls er hier gerade zuhört, auf jeden Fall. Und wenn er jetzt noch irgendwie 10 Scorer oder so machen sollte, klar, dann wird die Ablöse kaum unter 10 Millionen zu haben sein. Ich meine, der Kerl ist 18 Jahre jung, schießt die Liga, ich will nicht sagen kurz und klein, aber man merkt auf jeden Fall, was für ein Riesenpotenzial der hat und dass er eigentlich in der zweiten Liga ja jetzt schon zu den Besten gehört, obwohl er einer der jüngsten Spieler ist. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Und da haben sich die Frankfurter auf jeden Fall einen Spieler geangelt, der super in ihr Profil passt. Anscheinend herrscht da auch eine gute Kombination innerhalb der Managements. Man versteht sich anscheinend gut, weil ja auch Nathaniel Brown zu der Eintracht geht. Der kann dann wahrscheinlich links die Schiene bespielen, also da scheint man auf jeden Fall guten Kontakt zu pflegen und ich würde sagen, 100%. Wenn die Ablösen stimmen, dann machen dort alle Beteiligten ja eigentlich einen Win daraus aus der Situation.
Ja, 100%, also gehe ich so mit. Wenn wir gerade bei Nürnberg sind, die haben ja am Wochenende zu Hause 2-0 verloren, absolut hochverdienter Sieg von St. Pauli wieder. Kiel konnte sich durchsetzen, also die Tabellenplatzierten 1 und 2 machen es momentan sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr solide. Ich denke mal, das wird noch eine Weile so weitergehen, weil die ja einfach sich von den anderen Teams auch irgendwo ein bisschen absetzen, indem sie einfach stabil ihren Ball spielen und Woche für Woche das abrufen, was du in der zweiten Liga machen musst. Kämpfen, siegen und einfach da sein. Ja? Und das jede Woche. Und man merkt es immer, immer mehr, dass Kiel da auf jeden Fall nach St. Pauli direkt, ja, eigentlich so die besten Karten hat, natürlich auf den Aufstieg, das ist ja klar, die sind Zweiter, aber auch so, wie die sich präsentieren, finde ich es einfach momentan sehr, sehr stark.
Ja, absolut, du sagst es. Momentan hat man so das Gefühl, auch wenn natürlich die, keine Ahnung, Platz 1 bis vielleicht sogar 8 noch irgendwie heiß darauf sind, vielleicht auch noch 9 mit der Hertha aufzusteigen, hat man das Gefühl, momentan ist das, was die Liga richtig zum Aufbäumen bringt, ist der Abstiegskampf, weil man da so viele Vereine hat, die momentan unten drin stecken, die da nicht unbedingt rauskommen. Und deswegen kommen wir direkt zu unserem Spieltagsthema und das ist der Abstiegskampf. Wir machen heute den Absteigercheck. Da werden wir alle Mannschaften von Magdeburg bis Osnabrück einmal kurz durchgehen und sagen, was wir von den jeweiligen Teams halten, in welcher Form wir sie momentan sehen, wie sie mental vielleicht geschaffen sind für diese Situation und vielleicht auch ein bisschen auf das Restprogramm der Vereine gucken. Aber bevor wir da tiefer reingehen, müssen wir ja erstmal unsere Awards verteilen. Und wir fangen an mit unserem Spieler Primus des Spieltags, unserem Goat, unserem
Spieltags-MVP, der Spieler des Spieltags.
Und das ist in dem Fall einer meiner Lieblingsspieler aus der zweiten Liga, nämlich Haris Tabakovic. Der konnte sich mit 2 Toren und einer Vorlage gegen den FC Schalke 04 zum Spieltags-MVP selbst erkoren, wie auch immer.
Da fragst du den Falschen.
ja, und hat er sich redlich verdient, obwohl man auch sagen muss, die Tore wurden so vorgearbeitet, dass er eigentlich nur auf den Schlappen reinhalten muss. Aber das sind natürlich Qualitäten, die ein Neuner braucht. Und jetzt hat er, glaube ich, 14 Saisontreffer und riecht sogar an der Torjägerkrone oder
Sind sogar
Torjägerkanone.
15, sind sogar 15 inzwischen, ja,
Ja.
doch, 15.
Und es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Glatzel ist ja momentan so ein bisschen im Formtief. Das heißt, jedes Tor könnte entscheidend sein. Und der hatte auch ein kleines Tief zwischenzeitlich gehabt, aber trifft jetzt momentan wieder richtig gut und hat sich zu Recht den Titel Spieltags-MVP mitgenommen.
Definitiv. Musste erstmal machen. 2 Tore, eine Vorlage. Hat sich gut zurückgemeldet. Wir haben ja oft die Diskussion gehabt, Arne, du und ich. Ja, warum ist er nicht so konstant? Was fehlt ihm da? Aber ja, man sieht es einfach. Wenn er wirklich mal einen guten Spieltag erwischt, kann er alles kurz und klein schießen. Und in dem Fall halt Schalke 04. Und ja, neben Tabakovic haben auch 3 weitere Spieler unserer Meinung nach sehr, sehr gut glänzen können am Wochenende. Zum einen Cholles. Der hat ein Tor gemacht, eine Vorlage, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder waren es 2. Und ja, auf jeden Fall in dem ganzen Spiel 5 Großchancen herausgespielt. Das macht auch nicht jeder heutzutage. Ich glaube, das war auch Liga-Bestwert, genauso wie Benesch am ersten Spieltag gegen Schalke. Also das war wirklich eine Wahnsinnsleistung, was der Kollege da hingeliefert hat. Ansonsten gab es noch einen Doppelpack von Zivzivadze. Der hat auch sehr, sehr stark gespielt. Neben seinem Doppelpack hat er auch noch einen Assist gehabt. Also genau wie Tabakovic, 3 Scorer, Cholles, 3 Scorer. Und wir hatten, glaube ich, noch Benesch drin, wenn ich mich nicht täusche. Das waren
Ja.
auch ein Tor und 2 Vorlagen. Also alle 4 Spieler mit 3 Scorern. Am Ende hat sich Haris Tabakovic durchgesetzt und das auch zu Recht. Ja, aber wie gesagt, wo es ein MVP gibt, da gibt es auch immer ein
Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft.
Und den, meine lieben Damen und Herren, hat sich ein HSV-Spieler. Ja, wie hast du es gesagt, erkoren?
Ich muss da jetzt mal nachschauen, sonst komme
Guck
ich
mal,
da
dieses
nicht
Wort hat mich
zurecht.
so auseinandergenommen, ich benutze es nicht. Alles wegen dir, mein Freund. Das kann doch nicht wahr sein. Aber egal, auf jeden Fall hat er sich den Titel gesichert. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das war eines seiner besten Spiele, finde ich, in der ja, ganzen Saison, würde ich mal behaupten. Also was der da alles weggekriegt hat, immer diese Last-Man-Tackles, würde ich mal sagen. Das waren 3 oder 4 Stück. Immer sehr, sehr geil dagegen gekrätscht, hat großen Anteil dazu beigetragen, dass die Null hinten stand gemeinsam mit Schola und Raab. Und freut mich, dass ein HSV-Spieler dabei ist nach den letzten Wochen aktuell. Schien es ja eigentlich eher unerreichbar. Aber ja, Arne, hast du inzwischen das Wort oder bist du immer noch auf der Suche?
Das werde ich auf jeden Fall nachreichen. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Da müssen wir auf jeden Fall anderes Vokabular das nächste Mal zur Hand nehmen.
Ja, ich glaube auch, dass es unseren Fans bzw. unseren Zuhörern an dieser Stelle scheißegal ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen uns langsam ans Eingemachte. Arne, du hast es angesprochen, Abstiegskampf. Krass auf jeden Fall. Platz 12 bis Tabellenplatz 17 stecken tief drin. Und ja, die Magdeburger haben sich am letzten Wochenende richtig abschießen lassen. Das war ja eine katastrophale Leistung. Also das hat ja keiner kommen sehen. 7-0. Ich weiß nicht, ob es einen höheren Sieg gab. Ich glaube, Hannover gegen Osnabrück war auch so in der Höhe.
Ja, war auch ein 7-0 oder 7-1, 6-0.
Sowas ja. In der Art, ne?
Mhm.
Und das, meine Damen und Herren, ja. Also 8 oder 9 Spieltage vor Schluss so eine Leistung hinzuliefern, das bereitet natürlich Sorgen. Und dann wunderst du dich nicht, dass du da tief drin steckst. Ja, und mit 31 Punkten hast du 2 oder 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Deswegen, es kann schnell gehen. Und die Tore bzw. die Tordifferenz machen da auch eine Menge aus. Und wenn du 7 Dinger kassierst, ja, dann sieht's nicht gut aus, mein Freund. Magdeburg. Arne, was sagst du?
Ja, ich habe mir ja schon öfter gesagt, dass ich nicht nur Fan des HSV, sondern auch so ein bisschen des FC Magdeburg bin. Jetzt muss ich mir gleich um 2 Vereine ein bisschen Sorgen machen. Und das war am Wochenende schon ein harter Schlag in die Fresse für alle Magdeburger. 7-0 ist auf jeden Fall, da haben sie echt einen Bärendienst erwiesen. Und vor allem haben sie sich ja auch selbst die Tore teilweise eingeschenkt. Also so verunsichert, wie sie gespielt haben, das hat man seit langem nicht mehr so gesehen. Die Abwehr war wirklich komplett neben der Spur. Ich kann da nicht mal irgendeinen Spieler positiv rausnehmen. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Tobias Müller da ein bisschen gefehlt hat, um für defensive Stabilität zu sorgen. Ich glaube, da machen sie 3 Kreuze, wenn er wieder da ist. Aber das war ja von Anfang an ein kompletter Reinfall. Ich glaube, die haben sich nach dem 3-0 nochmal zusammengestellt in den Kreis und haben gesagt, hier Jungs, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Wir müssen jetzt zusammenhalten und irgendwie den Karren aus dem Dreck holen. Aber das hat dann auch nichts mehr weiter geändert, denn dann haben sie trotzdem noch 4 Dinger bekommen. Also wenn ich mir die Statistiken angucke, die haben 25 Torschüsse zugelassen, sind auch 11 Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Also nicht mal den Kampf haben sie wirklich angenommen. Und dann kommt auch noch dazu, dass du ja eigentlich gerne Fußball spielst und den Ball laufen lässt. Ja, und sie hatten auch wieder mehr Ballbesitz als der Gegner. Aber du hast so verheerende Ballverluste gehabt und so schlimme Fehlpässe dann teilweise im Aufbauspiel, was die Karlsruher natürlich gnadenlos ausgenutzt haben, die für mich wohlgemerkt auch eine der besten Mannschaften der Rückrunde sind und das wirklich Woche für Woche momentan unter Beweis stellen, gerade in der Offensive. Matanovic ist eine Maschine. Dann hast du dahinter, Paul Nebel, der unfassbar viel kreieren kann, der jetzt auch mit teilweise Erstligisten in Verbindung gebracht wird. Dann ein Vanicek, der das ganze Spiel von hinten, oder was heißt von hinten, aber vom Zentrum aus orchestriert, der super Standards schlägt. Also gerade offensiv sind sie sehr, sehr gefährlich. Und du hast es angesprochen, 7 Gegentore. Das schlägt natürlich auch auf die Tordifferenz, wobei ich sagen muss, -3, ich hatte mir auch erstmal Sorgen gemacht. Aber im Zweifel geht es noch. Also da stehen auf jeden Fall Kaiserslautern, Schalke, Rostock, Braunschweig und auch Osnabrück weitaus schlechter immer noch da. Also die Magdeburger haben eine Tordifferenz von -3. Aber die war halt vor dem Spieltag noch deutlich positiv, ja. Und das war die einzige Tordifferenz da unten im Keller, die positiv war. Und das haben sie sich jetzt sehr schön zunichte gemacht. Bevor ich jetzt aber weiter drauf eingehe, was mit Magdeburg die kommenden Wochen passiert, erzähl du doch mal ein paar Takte.
Ja, Magdeburg hat es jetzt auf jeden Fall nicht einfach. Also mit der 7-0-Klatsche im Rücken müssen die jetzt erst als nächstes zu Hause gegen Hannover spielen, die definitiv noch ein Wörtchen da oben mitzureden haben oder mitreden wollen, eher gesagt. Das heißt, wird auch nochmal ein packendes Spiel. Aber natürlich erwarte ich eine Reaktion, ganz klar. Und also ganz ehrlich, wir können jetzt viel über Magdeburg sprechen, hin und her, ja, aber ich glaube nicht, dass wir beide vor der Saison oder auch jetzt noch denken, dass die irgendwie absteigen. Also das ist für mich eine Mannschaft, die einen super Fußball spielt, aber sich oft selbst mit den eigenen Waffen schlägt. Und wenn du gegen eine Mannschaft wie Karlsruhe spielst, ja, du weißt, also gerade wir als HSV-Fans können es sehr, sehr gut verstehen, wenn man gegen Karlsruhe gerade hinten rum da rummacht, sage ich mal, und da nicht 100% konzentriert ist, nutzen die das eiskalt aus. Und diese Fehler musst du halt einfach jetzt in den nächsten Spielen komplett weglassen, weil ja, sonst kann es teuer werden. Wie gesagt, es sind nur 3 Punkte auf Tabellenplatz 16 und es geht ganz, ganz schnell. Aus dem Grund, Magdeburg wird auf jeden Fall definitiv eine Reaktion zeigen und wenn ich das kurz abschließen müsste, sage ich, dass die mit dem Abstiegskampf in 3-4 Wochen nichts mehr zu tun haben werden.
Okay, ja, gewagte Prognose. Ich habe jetzt mal auf das Restprogramm geschaut. Also, die haben noch sehr, sehr viele direkte Duelle. Also, die spielen noch gegen Kaiserslautern. Die spielen noch gegen Osnabrück zu Hause. Eigentlich ein absoluter Must-Win. Dann spielst du noch in Rostock. Da werden die Fetzen fliegen im Derby. Da kannst du von ausgehen. Dann spielen sie auch noch in Elversberg. Auch eine Mannschaft, wo man durchaus punkten kann. Und dann auch noch so Teams wie, ja, Hannover, du hast es angesprochen. Der HSV, wo sie eigentlich oft gut aussahen. Und dann noch gegen Fürth, die formschwach sind. Also sind durchaus schlagbare Mannschaften dabei. Gar keine Frage. Und wir wissen, die zweite Liga ist so, dass jeder jeden schlagen kann. Und bei Magdeburg ist es jetzt ganz wichtig, dass sie sich einfach denken, scheiß drauf, rabenschwarzer Tag. Aber letzten Endes gab es dafür auch nur 0 Punkte. Ja? Wir haben nicht irgendwie Punktabzug dafür bekommen oder so. Und beim nächsten Spiel können wir wieder 3 Punkte holen. Ähnlich wie Mainz zum Beispiel, ja, die haben auch von Bayern München komplett auf den Sack bekommen. Aber die haben auch gesagt, ja gut, es passiert, scheiß drauf. Und was passiert? Eine Woche später haben sie dann gegen VfL Bochum wichtige 3 Punkte eingefahren. Da redet jetzt auch keiner mehr drüber. Aber es ist sehr, sehr wichtig, jetzt eine Reaktion zu zeigen. Und ich sag auch, ja, du holst schon aus?
Nee, ich kann dir wirklich in jedem Punkt nur zustimmen. Also wirklich absolut. Und ich möchte jetzt die Pointe hören.
Pointe habe ich jetzt keine auf Lager, aber ich sage einfach, Magdeburg spielt von allen Teams da unten den klarsten Fußball mit dem klarsten taktischen Ansatz. Es ist einfach nur wichtig, jetzt auch in der Situation den Abstiegskampf anzunehmen und zu sagen, okay, wir wollen nicht nur schön den Ball laufen lassen, sondern wir wollen auch Risiko minimieren, wir wollen Zweikämpfe gewinnen und wir wollen auch, wenn es mal sein muss, irgendwie mit der Brechstange ein Tor schießen und dann holen wir uns dann die Zähler, die wir dann benötigen, um den Abstieg zu vermeiden.
Also rein rechnerisch brauchen sie jetzt aus 8 Spielen 3 Siege und da sind auf jeden Fall Gegner dabei, wo sie die Siege auf jeden Fall landen können. Ja, und deswegen kommen wir auch, glaube ich, direkt zum nächsten abstiegskampfgefährdeten Mannschaft, beziehungsweise im Abstiegskampf steckender, steckenden Mannschaft. Und zwar, das ist Wien Wiesbaden, die jetzt am Wochenende 3-0 auf den Deckel bekommen haben. Und ja, bei Wien Wiesbaden ist es so, will ich gleich vorweg sagen, die nächsten 2 Wochen sind entscheidend. Also wirklich, die sind entscheidend. Du spielst zu Hause gegen Osnabrück. Du musst 3 Punkte holen. Dann spielst du ja gegen einen direkten Konkurrenten und zwar in Rostock. Und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn du da direkt 6 Punkte holst, kannst du entspannter an die Sache rangehen. Natürlich musst du noch 6 weitere Spiele spielen, aber gerade die beiden Spiele musst du gewinnen, weil sonst wird es wirklich sehr, sehr, sehr eng. Weil dann hast du Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Fürth, Kiel, Braunschweig und St. Pauli noch vor dir. Und das sind alles keine einfachen Gegner. Alles mit, wie soll ich sagen, im Abstiegskampf steckenden Mannschaften und auch Mannschaften, die gerne um Aufstieg kämpfen. Deswegen musst du jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen.
Ja, du hast absolut recht. Und ich würde schon sagen, dass die Wehner so ein bisschen in der Rückrunde stagnieren und so leicht in der sportlichen Krise stecken. Also die Rückrundentabelle, wenn ich mir die anschaue, Wehen auf Platz 16 mit nur 9 Punkten. Genauso viele Punkte wie Osnabrück und Fürth. Also kein Team hat weniger Punkte geholt. Und ja, diese Aufsteiger-Euphorie ist jetzt so ein bisschen verpufft. Du bist jetzt im Abstiegskampf angekommen und die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Kocinski hat es schon gesagt nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Die kommenden Wochen, die sind entscheidend und ihm hat ein bisschen Herzblut gefehlt gegen den HSV. Und das ist dann halt auch wirklich gefährlich und das, was eigentlich auch die Trainer immer wieder im Abstiegskampf fordern. Und das sind nicht irgendwie so Floskeln, die dahergesagt werden, sondern das ist einfach Fakt, die wissen, wovon sie reden und das brauchst du im Abstiegskampf. Da musst du nicht irgendwie probieren, Wunderdinge zu vollbringen, sondern du musst zeigen, dass du 110% für deinen Verein gibst in dieser Situation und dass du, wenn es sein muss, auch mal Dreck frisst, damit du die 3 Punkte nach Hause holst. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen tatsächlich um Wiesbaden. Also die Stärke liegt definitiv in den Standards, in Bretagne, in Vukotic, Martinsen, dass sie diese Wucht einfach haben, auch in der Luft sich immer durchsetzen zu können. Aber rein fußballerisch ist es schon ein bisschen dünn. Und ich mache denen da auch gar keinen Vorwurf, weil die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, die andere Zweitligisten haben.
100%, ja.
Aber du musst dann einfach genau in diesen direkten Duellen einfach erstmal hinten dicht machen. Das ist ganz klar. Wenn du verlierst, dann sieht es ganz schnell auch ganz düster aus. Also du hast jetzt gesagt, mit 2 Siegen kannst du dich da direkt raus befreien. Aber angenommen, die verlieren jetzt gegen Osnabrück und Rostock, dann steckst du richtig tief hinten drin. Also mindestens mal auf Platz
Genau.
15. Und dann fangen die Beine dann eventuell doch an zu schlottern. Und ja, ich habe Sympathien für Wehen. Es ist ein lokaler Verein. Die haben eigentlich ja eine nette Fanbase, kann man sagen, aber momentan fehlt es mir da so ein bisschen an Überzeugungskraft im Spielerischen.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also ich sag auf jeden Fall, Wien wird bis zum Schluss da oben, also da unten mitspielen. Und wenn ich jetzt realistisch auf die nächsten Spiele gucke, auch gegen Osnabrück zu Hause, das ist kein Selbstläufer, wie du schon sagtest. Also die Rückrundentabelle spricht für sich. Die stehen da mit gleich viel Punkten da. Und auch Osnabrück zeigt Woche für Woche irgendwo noch ihr Gesicht und will so gut es geht natürlich sich bei den Fans verabschieden, ja, und jedes Spiel in der zweiten Liga genießen. Und die haben bis vor Noch vor einer Woche wollte ich gerade sagen, dass sie um die Existenz gekämpft haben, aber gegen Düsseldorf war es dann einfach so ein K.O.-Schlag. Ich glaube, die ganzen Hoffnungen sind jetzt weg. Auch gegen Kaiserslautern schon war das schon, ja, K.O.-Schlag kann man sagen. Wir haben ja gesagt, was haben wir da nochmal letzte Woche gesagt? Nacken? Nee.
Schlag in den Nacken, ich weiß es nicht
Nee,
genau.
nee, nee, ich weiß nicht mal. Genickbruch, sorry, Genickbruch. Das war der Genickbruch. Ja, trifft es hier wieder zu. Gegen Düsseldorf, absoluter Genickbruch. Und jetzt heißt es eigentlich nur für Wien Wiesbaden, gewinn das Spiel gegen Osnabrück zu Hause in deinem eigenen Stadion und dann sieht es schon mal besser aus, weil wir reden Woche für Woche um die ganzen Mannschaften herum und wir reden Woche für Woche um andere Teams. Ja, das ist immer bei uns so, dass wir nie wissen, was unser Thema sein wird nächste Woche, weil die Ergebnisse so verblüffend sind, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Und ich habe in Wien Wiesbaden natürlich auch irgendwo ins Herz geschlossen. Klar, wir haben viele Freunde, die Wien supporten und auch wir wohnen hier in der Nähe. Aber ich sehe wirklich schwarz bei denen. Also die werden bis zum Schluss da unten drin stecken.
Glaube ich tatsächlich auch. Und was ich irgendwie ein bisschen spannend, aber auch bemerkenswert finde, ist, wie gut auch teilweise noch Teams performen da unten oder was für eine Punkteausbeute die bis jetzt geholt haben. Also ich habe mal geschaut, Bielefeld hatte 34 Punkte letzte Saison und sind damit in die Relegation eingezogen, ja. Und dieses Jahr steht Rostock momentan mit 28 Zählern auf dem Relegationsplatz, aber die haben auch noch 8 Spiele zu spielen. Also ich glaube, dass der 16. Platzierte dieses Jahr auf jeden Fall mehr Punkte als 34 haben wird. Das spricht dann auch wieder für diese Ausgeglichenheit in der Liga, dass jeder jedem gefährlich werden kann. Und ich würde sagen, wir kommen an der Stelle jetzt mal zum nächsten Team, nämlich dem FC Schalke 04, die meiner Meinung nach Woche für Woche ein komplett anderes Gesicht zeigen. Also du weißt nicht, was du von denen bekommst. Die eine Woche spielen sie wie eine der besten Mannschaften der Liga, jetzt zum Beispiel gegen den FC St. Pauli. Dann eine Woche später hast du absolutes Spektakel gegen den SC Paderborn mit einem 3:3. Und diese Woche gehen sie in Berlin bei der Hertha mal sowas von baden und machen defensiv da irgendeine Clowns-Show. Also das hat schon wirklich was mit Zirkus zu tun, was die da hinten veranstaltet haben. Ich kann da auch wirklich keinen rausnehmen, der es noch irgendwie ordentlich gemacht hat. Das spiegelt sich dann auch in den Kickernoten wieder, denn da hat keiner eine bessere Note als eine 5,0 bekommen. Da habe ich mich auch
Und die
gefragt.
liegen ja meistens eigentlich nicht so richtig, finde ich. Also gerade Kicker trifft die Bewertung eigentlich meiner Meinung nach nicht so gut. Aber ja, bei Schalke trifft es irgendwo. Vollkommen zu. Außer Terodde hat da keiner glänzen können am Wochenende. Und selbst ein Marius Müller, der wirklich so viele Bälle parieren konnte, hat wirklich zwei Böcke nacheinander gehabt. Also die letzten beiden Tore gehen irgendwo komplett auf seine Kappe. Den letzten Ball musst du halten und beim ja, vorletzten Tor von Hertha, da musst du einfach konsequenter rauskommen. Deswegen, also ich kann da wirklich keinen irgendwo in Schutz nehmen. Und mit so einer geschlossenen, schlechten Mannschaftsleistung, ja, also wirklich von A bis Z, da wird es auch schwer. Also du hast 30 Punkte und du hast keinen Grund, irgendwo ein bisschen ruhiger an die Sache zu gehen. Du hast nämlich sehr, sehr schwierige Spiele jetzt. Du spielst zu Hause gegen Karlsruhe, dann in Hannover, dann zu Hause gegen Nürnberg, in Elversberg, dann hast du wieder die Fortuna zu Hause, in Osnabrück. Zu Hause gegen Rostock und als letztes in Fürth. Also, das sind alles keine einfachen Spiele. Ich würde jetzt sagen, okay, gegen Osnabrück sollten die auch gewinnen. Aber wie gesagt, also das ist kein Selbstläufer und das sind keine drei sicheren Punkte. Und du brauchst noch weitere Punkte, gerade wie du es angesprochen hast. Also, ich sehe auch nicht, dass dass der Relegationsplatz dieses Jahr 34 Punkte haben wird. Also die werden bis zum Schluss da alle noch ihre Punkte sammeln. Und deswegen, also Schalke wird es nicht einfach haben. Das ist, bei Magdeburg bin ich da ein bisschen entspannter. Die trennen nur einen Punkt im Endeffekt. Aber Schalke, boah, das könnte echt nochmal bitter werden. Und wir haben es letzte Woche, was heißt letzte Woche? Wir haben letzte Saison erlebt, wie eine Mannschaft, die aus der Bundesliga abgestiegen ist, direkt mal in die dritte absteigt und inzwischen fast schon in die Regionalliga, also wenn es so weitergeht. Und deswegen, Schalke muss definitiv mehr machen. Und das, was die jetzt aktuell leisten, ist Woche für Woche eine Überraschungskiste. Und wir wissen nie, was auf uns zukommt. Deswegen, zu Hause gegen Karlsruhe, du hast das Heimpublikum hinter dir. Du hast einen schweren Gegner, aber du hast gezeigt, was du gegen St. Pauli möglich war. Und das müssen die halt wieder abrufen, ganz klar.
Ja, obwohl ich dir aus dem Bauch heraus sagen würde, ich sehe momentan gar kein Szenario, wie die diese Karlsruher Offensive stoppen wollen. Wenn man sich die Tabelle anschaut oder gerade die Tordifferenz, der FC Schalke ist die Schießbude der Liga. Keine Mannschaft hat mehr Tore kassiert als der FC Schalke 04.
54, ehrlich?
Ja.
54, oh Gott.
54 an der Zahl in 26 Spielen. Das heißt, du kriegst jedes Spiel eigentlich zwei Buden. Du hast es auch angesprochen mit Marius Müller. Das war so ein bisschen Karma. Der hat sich noch in der Halbzeit echauffiert über seine Vordermänner, dass die so schlecht gespielt haben. Und dann hat er selber auch noch zwei Dinger dann ja verschuldet, kann man sagen. Also da hängt ein bisschen der Haussegen schief. Und vor allem brauchst du eine gestaffelte Defensive als Grundbasis für den Abstiegskampf. Und jetzt spielt dann Schallenberg momentan hinten drin mit Kallas. Jetzt hattest du Matriciani wieder auf der Rechtsverteidigerposition. Ich hoffe, das war nur fitnessbedingt, weil der spielt eine katastrophale Saison. Und immer, wenn er gespielt hat, oder fast immer, hat er auch nicht überzeugen können. Deswegen ja, müssen die
war
da
fitnessbedingt auf jeden Fall. War verletzungsbedingt, definitiv. Okay.
Ja, dann haben sie da auf jeden Fall, sage ich mal, Glück gehabt. Dann haben sie jetzt die Länderspielpause, um dann vielleicht wieder auf die Spieler danach zurückgreifen zu können. Ein Dani Latzer, der eventuell nach der Saison wirklich überlegen sollte, entweder seine Karriere zu beenden oder vielleicht nochmal irgendwie in die dritte Liga oder sonst wohin zu gehen. Aber für Schalke ist das kein Spieler von Format, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das ist auf jeden Fall gescheitert. Die haben jetzt zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten auf Hannover.
Ja.
Nee, auf Karlsruhe und dann
auf Hannover. Nee, auf Karlsruhe und dann auf Hannover, ja.
Ja, und
ja, zwei Wochen, stimmt. Wir haben die Länderspielpause. Ich vergesse es die ganze Zeit. Also, Arne, eine kurze Frage jetzt mal. Wir sprechen ja oft darüber, ja, du hast jetzt die Länderspielpause, du hast jetzt Zeit, irgendwie ein bisschen die Taktik einzustudieren, du hast jetzt Zeit, für Veränderungen zu sorgen. Aber wirklich, es sind zwei Wochen genug Zeit, um da irgendwie wirklich viel Neues da voranzutreiben? Jetzt, ich gebe dir auch mal ein Beispiel, jetzt Steffen Baumgart zum Beispiel, der hat jetzt mal eine Woche spielfrei. Wird es jetzt zum Beispiel ihm was bringen? Also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz.
Also ich glaube, man vergleicht da so ein paar, also zwei verschiedene Situationen miteinander. Steffen Baumgart ist, glaube ich,
gar nicht so gemeint. Ob generell wirklich zwei Wochen viel Zeit sind, um sich irgendwie da taktisch neu zu formieren, weil im Endeffekt, du kannst dich vielleicht aufs nächste Spiel vorbereiten, aber dann steht wieder ein neuer Gegner vor der Tür und der spielt dann wieder mit einer anderen Taktik. Das ist dann vielleicht fürs nächste Spiel gut, aber ich finde immer, das ist dieser Begriff, diese Länderspielpause, ja, da könnt ihr noch einiges machen, wieder Kräfte sammeln etc. Ja, okay, das Einzige, was vielleicht ein bisschen positiv ist, dass verletzte Spieler zurückkehren.
Genau.
Oder dass, dass sie vielleicht eine Woche mehr Zeit haben, Gegner zu analysieren, aber das hat der Gegner ja auch im Endeffekt. Deswegen finde ich das immer ein bisschen komisch, die Aussage.
Also hinderlich ist eine Länderspielpause auf jeden Fall dann, wenn du gerade in einem Lauf bist, aber ich glaube, es kann manchmal ganz gut tun, wenn du richtig Scheiße gefressen hast, um dann nochmal zwei Wochen lang etwas aufzuarbeiten, zum Beispiel jetzt die Magdeburger, die denken da jetzt noch ein paar Tage dran und wenn die jetzt wieder direkt am Freitag ein Spiel hätten, dann wäre das vielleicht noch so in den Köpfen drin, aber vielleicht tun diese zwei Wochen dann gut, vielleicht fährt man auf ein Kurztrainingslager oder so, dass man dann wieder ein bisschen frischen Wind in die Köpfe oder sowas reinbringt. Also ein bisschen was kann es durchaus entfachen und man hat ja hier und da schon gesehen, wie Mannschaften nach einer Länderspielpause zum Beispiel einen Lauf gestartet haben oder so. Also klar, die Voraussetzungen.
Gibt auch so Beispiele.
Ja, die Voraussetzungen für alle Teams sind dieselben und dann kommt es natürlich immer darauf an, was man daraus macht. Und klar, Steffen Baumgart, für den kommt es vielleicht relativ gelegen, weil er einfach noch neu im Verein ist, weil er so ein paar Sachen noch ein bisschen einstudieren muss. Dem fehlen natürlich auch ein paar Spieler. Ist aber auch egal, da kommen wir später noch zu. Wir bleiben jetzt erstmal hier weiter im Abstiegskampf.
Ja, noch eine kurze Sache. Ich glaube, das Schlimmste, was dir als Profi passieren kann, ist, wenn du so ein Derby hast und du verlierst, ja, wirklich ekelhaft. Das Spiel ist wirklich so richtig spannend gewesen, da verlierst du noch zum Schluss und dann gehst du 2 Wochen in die Länderspielpause mit dem Gedanken, so
Ja,
Scheiße, ich
Mann.
hab's Derby verloren. Das ist, glaube ich, das Ekelhafteste, was es gibt. Aber ja, wir bleiben beim Thema. Ich denke mal, Schalke haben wir genug besprochen, oder? Wolltest du
Ja,
noch was sagen?
ich wollte auch noch ein paar Worte sagen. Ich glaube, Schalke
Oh.
ist in einer schwierigen Situation einfach aufgrund des Spielplans. Also ich finde, dass die nächsten Spiele der Schalke alle schwierig sind und die machbarsten Spiele sind eigentlich an den letzten 3 Spieltagen. Das heißt, du musst eigentlich vorher schon irgendwie schauen, dass du Punkte holst und wenn du es bis dahin nicht machst, dann stehst du schon hinten drin und dann kommen halt die letzten 3 Wochen wirklich wie Wochen der Wahrheit und das wird dann nochmal ein richtig heißer Tanz. Die spielen auf jeden Fall noch gegen Osnabrück. Auch wieder ein Spiel, wo man meint, vermeintlich sollten sie ja gewinnen. Dann gegen Hansa Rostock und am letzten Spieltag in Fürth gegen eine sehr, ja, momentan schwache Fürther Truppe, die aber auch wieder zu alter
Bis
Form
dahin
zurückfinden
könnten die wieder
kann.
in Lauf gehen, also Lauf spielen.
Genau.
Also das wird auf jeden Fall sehr interessant. Da stimme ich dir komplett zu. Und wo es noch sehr, sehr interessant wird, ist es ja bei Kaiserslautern. Da ist der Domi heute nicht am Start. Wir reden ja Woche für Woche über Lautern, auch sehr, sehr viel über Lautern. Ja, gibt auch viel her, die Mannschaft. Und jetzt am Wochenende 1-1 gegen Hannover. Eigentlich eine grundsolide Partie von Kaiserslautern, definitiv. Gerade die erste Halbzeit war sehr, sehr stark. In der zweiten Halbzeit hat Hannover ein bisschen mehr das Ruder in die Hand genommen. Und ja, man muss auch sagen, dass Kaiserslautern ein bisschen Pech hat am Ende. Der Ball hat auch drin sein können von Raschel, hat Zieler nochmal sehr, sehr stark an die Latte gelenkt. Aber im Gegenzug hätte Hannover auch fast das Tor machen können, wenn der Ball nicht durchgerutscht wäre und Trisoldi den Ball vielleicht getroffen hätte. Deswegen, man kann so und so sagen, im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden. Aber es geht jetzt für Kaiserslautern als nächstes zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Und bleiben wir erstmal bei dem Spiel, Arne. Das ist ja ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, in der Hinrunde war das auf jeden Fall ein Spiel, was Kaiserslautern und Dirk Schuster, ja, das ausgekostet hat. Weil das war irgendwo der Knackpunkt damals.
Ja, das hat Domi ja auch so damals gesagt, dass das so der Beginn dieser sportlichen Krise war. Dann hast du Gramotzes geholt, der faktisch nicht funktioniert hat bei dem Verein und musstest dann gezwungenermaßen auf einen erfahrenen Trainer in Person von Friedhelm Funkel zurückgreifen, der es mittlerweile echt gut macht. Die haben jetzt aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt und werden jetzt ja, auf Düsseldorf treffen. Da gilt es auf jeden Fall, etwas gut zu machen. Da wurde doch diese Führung unfassbar verspielt, ne? Das war das Spiel.
Ja, genau, wo die 3-0 geführt haben und noch 4-3 verloren haben.
Ja, sowas darf die
Da
einfach
waren
nicht.
auch, da war auch dieses Special Fortuna für alle. Ja,
Stimmt,
das
ja.
Spiel war es, wo Ache nochmal so eine Kopfverletzung hatte und sowas. Ganz, ganz schlimm, ja.
Ja, das war sehr, sehr verrückt und ich glaube sogar, das Spiel danach war dann gegen den HSV, wo sie doch auch die Führung verspielt haben. Also, da hast du einfach wertvolle Punkte liegen lassen. Und eigentlich bin ich sehr, sehr positiv gestimmt momentan, was den FCK angeht. Das hat wieder mehr oder weniger Hand und Fuß, was sie da spielen. Die nehmen den Abstiegskampf an. Die zeigen aber auch, dass sie fußballerisch was drauf haben. Ache ist in bestechender Form. Ich finde, Marlon Ritter macht es wirklich gut auf der 10. Aber wenn ich mir tatsächlich bei denen das Restprogramm angucke, da muss ich schon sagen, die haben mit das Schwierigste von allen Absteigern erwischt. Also die spielen jetzt gegen Düsseldorf, dann beim HSV, bei Greuther Fürth, gegen Wien Wiesbaden, wo sie sich anscheinend immer schwer getan haben in der Vergangenheit, also auch schon in Liga 3, bei Holstein Kiel, zu Hause gegen Magdeburg, das könnte ein ganz, ganz spannendes Spiel werden am drittletzten Spieltag, bei der Hertha, die momentan, finde ich, super Offensivfußball spielt und für mich eigentlich so ein Geheimfavorit auf den Aufstieg nächstes Jahr sein könnten. Und dann am
Aber
letzten.
DFB-Pokal haben sie geglänzt gegen
Ja,
Hertha.
das
Und vor
stimmt.
allem in Berlin.
Das stimmt. Vielleicht gibt denen das ein bisschen den Push dann, je nachdem, wie es aussieht. Und dann spielen sie noch zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Zwischenzeitlich, zwischen HSV und Düsseldorf, haben sie noch unter der Woche das Pokalspiel gegen Saarbrücken. Das wird auch heiß hergehen und da werden sie wahrscheinlich alle Körner drin lassen, denn klar, der Abstiegskampf ist ungemein wichtig, aber ich glaube, jeder fiebert von diesen Spielern auf dieses Spiel hin und jeder wird da Herz, Seele, Blut, Schweiß und Tränen auf dem Platz lassen. Und das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn du komplett eigentlich den Fokus auf dieses Spiel hast, dass du dann vielleicht so ein bisschen die Liga gerade in dem Bereich dann so außer Acht lässt, jetzt gegen Düsseldorf.
Definitiv, also das ist Risiko auf jeden Fall groß, dass das passieren könnte. Er ist knackig, also du spielst jetzt gegen Fortuna, 3 Tage später gegen Saarbrücken und dann geht es direkt 4 Tage später gegen HSV. Also das wird auf jeden Fall eine packende Woche nach der
Eben.
Länderspielpause und das wird entscheidend sein. Also es kann auf jeden Fall sehr, sehr gut enden, es kann aber auch sehr, sehr schlecht enden. Also wenn du die 3 Spiele vielleicht verlieren solltest, boah, also ich will nicht wissen, was da abgeht, aber wenn du die 3 Spiele gewinnst, dann weißt du, was da noch passieren kann. Und dann stehst du mit 35 Punkten, ja, und noch 6 weiteren Spielen eigentlich sehr, 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 sehr gut da. Und es wird entscheidend. Ich wage es zu bezweifeln, dass die jetzt beide Spiele gewinnen werden, aber ich glaube, das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, ich glaube, da gibt es eine Rache und der Ache wird dafür sorgen.
Das wäre für Domi auf jeden Fall so eine Story, wo er sagt, ja, unterschreibe ich sofort. Ich glaube, dass das Pokalspiel aber tatsächlich auch sehr wichtig wird. Wenn du nämlich ins Finale einziehst, dann kann ich das, glaube ich, bis zum DFB-Pokalfinale beflügeln, auch für die restlichen Wochen im Abstiegskampf, weil es dir dann zeigt, ey, wir haben das Pokalfinale erreicht als Mannschaft. Dann werden wir auch zusammen diesen Abstiegskampf annehmen und den durchstehen, gemeinsam mit den 40.000 Lautern-Fans bei jedem Heimspiel im Rücken. 40.000 plus, teilweise sind es ja noch mehr. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, auch wenn das Restprogramm nicht ganz so einfach aussieht.
Ja, absolut. Ja, und ganz so einfach sieht es für den nächsten auch nicht so aus. Und zwar für Hansa Rostock. Ja, die haben die letzten beiden Spiele aber gewonnen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also gegen Fürth haben sie absolut verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Die haben Fürth den Stecker gezogen, richtig gut gespielt. Und auch gegen Braunschweig im direkten Duell konnten die sich letzte Woche auch durchsetzen. Deswegen, also das waren jetzt 6 wichtige Punkte. Musst dir vorstellen. Vorher waren es 22, jetzt sind es 28 und deswegen, es kann schnell gehen, aber immer noch auf Tabellenplatz 16. Also diese 6 Punkte waren extrem wichtig für Hansa Rostock.
Ja, totgesagte leben länger, sagt man ja ab und zu auch. Und so war es auch bei mir. Ich hatte die eigentlich schon abgeschrieben, muss ich sagen, weil sie einfach ja keinen attraktiven Fußball spielen, was sicherlich auch ein Grund ist, warum sie da hinten drin stehen. Aber der Hauptgrund sind einfach 24 Tore in 26 Spielen. Also du hättest quasi nicht mal für jedes Spiel ein Tor übrig gehabt. Also es ist schon echt schwach, muss man sagen. Die gehören zu den schlechtesten Offensiven der Liga mit Braunschweig und Osnabrück. Und zufälligerweise stehen alle drei auf den letzten drei Plätzen. Also wenn du keine Tore schießt, gewinnst du keine Spiele. Wenn du keine Spiele gewinnst, kriegst du keine 3 Punkte. Und dann, ja, siehst du halt dann teilweise alt aus, wenn du auf die Tabelle blickst. Aber du hast es gesagt, die haben zwei ungemein wichtige Spiele jetzt geholt, gezogen und sind auf einmal wieder da.
Ja.
Ich allerdings kann es noch nicht so richtig einschätzen. Also war das jetzt irgendwie so ein Wake-up-Call? Wie kommt jetzt die Länderspielpause bei denen? Das ist dann wieder die Frage. Hilft es denen jetzt, keine Ahnung, im Training dann den Flow aufzunehmen? Oder sagt man, okay, das ist ein bisschen hinderlich, wir würden am liebsten direkt am Freitag wieder einen Gegner haben? Ja,
Das ist
und
halt genau die Frage, ne? Also es ist wirklich, also die überzeugen mich einfach nicht. Also
genau.
wirklich mit ihrem Fußball und auch mit ihren
Ja,
Siegen, die
ja,
überzeugen
ja,
mich
ja,
nicht.
ja.
Das ist halt der springende Punkt. Und du hast jetzt 4 schwere Auswärtsspiele von den letzten 8. Und das ist einmal ja auf Schalke, das letzte Spiel, dann auf ja dann bei St. Pauli, ja und dann in Berlin und nochmal in Kiel. Also das ist doch wirklich zum Scheitern fast schon verurteilt. Und ich würde mich sogar so aus dem Fenster lehnen und sagen, bei den 4 Auswärtsspielen holst du maximal einen Punkt. Also sorry. Und das ist dann einfach in der Summe dann zu wenig. Du musst die Heimspiele ziehen. Du hast die Chance gegen Wien zu gewinnen. Du hast die Chance gegen Magdeburg zu gewinnen. Gegen Karlsruhe wird es auch nochmal schwer. Aber auch gegen Paderborn. Das sind halt wirklich, keine Ahnung. Die überzeugen mich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen werden, ehrlich gesagt.
Ja, und da muss ich dir tatsächlich direkt auch beipflichten. Ich sehe es auch sehr, sehr schwierig. Eigentlich ist das Spiel, was sie noch am ehesten gewinnen können, wenn wir ganz ehrlich sind, zu Hause gegen den SVW. Und die spielen auch im Abstiegskampf, die werden ihnen da sicherlich nichts schenken. Und wenn die Rostocker eins können, dann eigentlich den Ball langschlagen, lange Einwürfe, irgendwie ja in Kopfballduellen gut aussehen. Und das ist eigentlich ja das, was die Wiesbadener auch gut können. Boah, also es wird echt, echt schwierig für die Rostocker, glaube ich auch. Und auch wenn sie jetzt zwei Spiele 1-0 gewonnen haben, ja, es war halt auch nur 1-0 und die haben jeweils auch nur wieder ein Tor geschossen. Und du musst verdammt nochmal Tore schießen, um Punkte zu holen. Und du hast es gesagt, ja, die haben jetzt zwei Spiele gewonnen, aber es fehlt einfach die Überzeugung dahinter. Die müssen die Fans auf jeden Fall mitnehmen. Die müssen kämpfen, kratzen, beißen, was das Zeug hält gegen jeden einzelnen Gegner. Aber ich sehe sie tatsächlich nicht, ja, ans rettende Ufer schwimmen, sondern mindestens mal auf dem Relegationsplatz, wenn nicht sogar direkt absteigen sogar.
Ja, pa. Ist schon heftig, ne? Hansa Rostock auch wie letztes Jahr schon, aber wir wissen, dass die uns überraschen können.
Die können uns das Maul stopfen und also
Ja.
jeder, den ich lese, oder jeder Journalist oder jeder Fan oder Hobby-Twitterer, mir egal, als Rostocker würde mich das so anstacheln zu sehen, oh, die glauben nicht an uns, die schreiben uns schon ab und sowas musst du dann quasi für dich als Motivation nehmen, um zu sagen, ja, jetzt zeigen wir es euch aber richtig. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und du hast die Fans im Rücken, die werden dich unterstützen bei jedem Heim- und Auswärtsspiel, das ist keine Frage. Und die musst du dann nehmen,
Teilweise auch
als
auf dem Spielfeld.
ja, das ist dann ein bisschen kontraproduktiv, aber ja, du musst das nehmen als Katalysator für einen guten Endspurt. Und klar, sie sind noch nicht abgeschrieben. Wir schreiben sie jetzt zwar ab, aber das ist auch einfach nur eine steile Prognose von uns. Aber faktisch sind sie noch voll im Rennen dabei. Mit einem
Ich
Sieg
muss
kannst du dich da direkt rausbefreien.
ja, ich muss ehrlich sagen, Arne, du musst eigentlich als Motivator mal kurz da hingehen.
Ich nehme dann noch den Sivi
Kurz in
mit.
die Kabine. Also mich brauchen die da nicht, bin ich ehrlich. Jungs, ich glaube nicht an euch. Nein, wirklich. Also Arne, du sagst es. Im Endeffekt, man gönnt es keinem. Also man gönnt keinem den Abstieg und ich gönne jedem den Klassenerhalt. Das ist halt das Ding. Und ich will mich auch für keine Mannschaft festlegen und irgendwie Partei ergreifen, aber irgendwo schlägt mein Herz ein bisschen für Kaiserslautern, ganz klar. Also das ist ja auch logisch, dass wir da ein bisschen Kaiserslautern-Fanbrille anhaben, alle vier. Ansonsten, Alter, ey. Braunschweig als nächstes mit 27 Punkten, die für mich eine super Rückrunde spielen. Die Hinrunde macht die halt natürlich komplett kaputt, das habe ich letzte Woche schon
Ja.
gesagt, aber ja, jetzt haben die gewonnen in Paderborn. Und das waren drei sehr wichtige Punkte und das war auch auf jeden Fall ein überzeugender Auftritt, kann man schon sagen. Und wenn du als nächstes jetzt zu Hause gegen Elversberg spielst, brauchst du auf jeden Fall keine Angst zu haben mit der Leistung und auch mit dem Flow, den sie aktuell haben. Ja, danach wird es ein bisschen schwieriger. In Düsseldorf, natürlich, sahen viele Mannschaften dieses Jahr nicht so gut aus. Aber auch da ist es nicht unmöglich, da eine Überraschung zu landen und vielleicht zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Und dann ist es halt wirklich sehr, sehr krass. Dann spielst du zu Hause Derby gegen Hannover. Und da ist es scheißegal, ob du letzter Platz bist, ob du erster bist. Das ist Derby. Das sind andere Regeln, beziehungsweise, ja, ich kann jetzt wieder einen Euro in Phrasenschwein werfen, aber habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, es ist einfach so, Derby ist Derby. Wenn du da gewinnst, hey, wie gesagt, also ich finde Braunschweig spielt einen super Fußball und ich glaube nicht, dass die absteigen werden. Also beim besten Willen, ich glaube einfach nicht daran. Genau wie bei Magdeburg. Auch wenn wenn die Punkte vielleicht ein bisschen anders sind, die trennen 4 Punkte, aber ich glaube trotzdem, dass Braunschweig das irgendwie noch macht.
Ja, die haben 13
Oder
Punkte.
Relegation.
Ja,
Sorry.
Relegation könnte ich mir tatsächlich auch sogar gut vorstellen bei den Jungs. 13 Punkte in der Rückrunde geholt, das ist bis dahin auf jeden Fall eine solide Ausbeute. Damit wären sie in der Rückrundentabelle auf Platz 7. Du hast es gesagt, die Hinrunde, die war einfach ein totaler Reinfall. Du hast leider schlechte Trainerentscheidungen getroffen. Du hast damals Michael Schiele gefeuert, der es eigentlich letzte Saison als Aufsteigertrainer gut gemacht hat, der sie ja gerettet hat oder der den Abstieg quasi vor Braunschweig bewahrt hat.
Ja.
Und dann hast du Jens Hertel geholt. Das Experiment ist nach hinten losgegangen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Hat ähnlich gespielt wie Schiele, nur noch mit weniger Überzeugung. In der Mannschaft hatte man das Gefühl. Und dann hast
Ohne
du
Ferrei.
aber, ja, und ohne Ferreira, klar, muss man auch auf jeden Fall erwähnen. Und du hast aber wirklich mit Daniel Scherning einen richtig geilen Trainer geholt, wie ich finde. Der macht es echt top. Die Mannschaft, die spielt mutig nach vorne. Es hat wieder einen roten Faden. Ich finde, Bicakcic macht die Mannschaft auch unfassbar viel. Ja, also der reißt jetzt keine.
Kompakter, sicherer,
Genau,
ist so, ja.
der reißt keine Bäume aus. Aber du weißt, ey, da hinten ist Eisen Ermin. Der hat in der Bundesliga schon, weiß Gott, wie viele Spiele gemacht. Und der hat schon alles gesehen und miterlebt. Und der gibt dir einfach so eine Basis von Ruhe, von Vertrauen, von auf den können wir uns verlassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch im Abstiegskampf so ein Fels in der Brandung da hinten drin stehen zu haben. Ganz klare Sache. Und du hast es angesprochen, das nächste Spiel zu Hause gegen Elversberg, das ist so eins, was du eigentlich ziehen müsstest, wie auch eigentlich das Spiel gegen Rostock. Aber da dürfen sie dann eben nicht wieder den Fehler machen, weil gegen Rostock haben sie dann die Punkte liegen gelassen und schlecht performt. Sowas darf dir dann nicht passieren. Und ich freue mich jetzt tatsächlich schon auf dieses Derby. Das wird unglaublich. Und ich habe gerade mal geguckt, es gibt natürlich einige Derbys in der zweiten Liga. Kaiserslautern, Karlsruhe, Nürnberg Fürth, Hamburg St. Pauli. Aber von dem, was ich so mitbekomme, ist das, glaube ich, das verhassteste Derby in dieser gesamten Liga. Also wir können uns das, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Ich habe aber mal mich da so ein bisschen reingelesen. Und das ist echt krass, auch schon was in der Vergangenheit abgegangen ist, was der Grundstein für diese Rivalität ist. Und das wird ein Spiel sein, wo die, glaube ich, nochmal 120% auf den Platz geben. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie da die Überraschung ziehen und dann den Hannovern ja, das Derby strittig machen könnten. Und es würde mich in dem Moment sogar ein bisschen für die Braunschweiger freuen, muss ich ehrlich gestehen, weil klar, die sind auch noch Verfolger vom HSV, die Hannoveraner. Und ich mag die Braunschweiger vor allem seit Schärning da ist. Ich mag, wie die Fußball spielen und ich finde, mit ihren Fans gehören die auch eigentlich in die zweite Liga.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, da ist es wirklich schwer, Partei zu ergreifen für irgendeine Mannschaft da unten. Irgendwo habe ich zu allen
Voll,
Mannschaften
ja.
Sympathie. Das ist halt wirklich schwierig. Aber wir haben jetzt alle Mannschaften soweit besprochen. Was halt ein bisschen unfair ist, wenn wir jetzt über die ganzen Absteiger bzw. potenziellen Absteiger reden. Lass uns doch mal kurz, ich lese dir ein paar Mannschaften durch und sag's mir ein, zwei Sätze, wirklich nur ganz kurz. Und zwar, ja, Fortuna Düsseldorf.
Können wir ganz kurz noch VfL Osnabrück? Also klar.
Oh ja, komm. Also,
Also
willst du die wirklich noch, willst du die wirklich noch thematisieren?
der Voll
Willst du es den Fans antun?
der Vollständigkeit halber würde ich da einfach noch mal
Okay,
ganz kurz
komm.
ein paar Takte zu sagen, wenn ich dir gleich noch zu zwei anderen oder drei anderen Teams noch ein paar Sätze sagen muss. Osnabrück hat ein kurzes Aufbäumen. So Anfang der Rückrunde haben sie viele Unentschieden geholt, waren konkurrenzfähig. Haben sogar gegen den HSV 3 Punkte geholt mit Ach und Krach und sind jetzt aber komplett wieder baden gegangen gegen Düsseldorf und sahen halt wirklich aus wie ein klassischer Absteiger. Haben sich da komplett den Schneid abkaufen lassen, sind 10 Punkte hinten dran an Hansa Rostock und das machst du nicht in 8 Spielen wett. Zumal wir ja auch sehen, wie eigentlich Spieltag für Spieltag die anderen Mannschaften da unten immer wieder punkten. Deswegen ist der VfL Osnabrück zwar mathematisch noch nicht abgestiegen, aber so vom Gefühl her auf jeden Fall. Und ich glaube, die Spieler haben auch schon so das Bauchgefühl, okay, ganz ehrlich, da geht nichts mehr, aber ich probiere jetzt einfach, mich nochmal gut zu präsentieren, dass ich vielleicht nächste Saison dann zu einem Zweitligisten wechseln kann, weil ich finde, da gibt es durchaus auch einige Spieler, die individuell eine sehr gute Leistung zeigen. Diakite zum Beispiel, Maxwell Giamfi, Erik Engelhardt, der jetzt gut viele Tore geschossen hat in den letzten Wochen, vielleicht ein Michael Cuisance. Also ein paar Spieler haben da schon gutes Potenzial. Auch die Torwartposition ist, finde ich, gut besetzt, aber faktisch ist dieser Kader nicht gut genug im Kollektiv, um in der zweiten Liga zu bestehen.
Ganz klar, ja, und der Turnaround kam einfach viel zu spät und leider wurden aus zu vielen, ja, möglichen Siegen dann viel zu viele Unentschieden und dementsprechend fehlen dir die Punkte am Ende des Tages. Ja, ich möchte nicht noch weiter drauf eingehen, ehrlich gesagt, sondern eher ja, auf meine Frage zurückkommen. Ich sage jetzt mal ein paar Mannschaften, du sagst mir kurz, was abgeht, wirklich nicht viel, sondern einfach nur kurz und knapp. Fortuna Düsseldorf.
Mega gefährliche Mannschaft, ist die offensivstärkste Mannschaft der Liga, können an jedem Spieltag, an einem guten Tag jeden Verein in der zweiten Liga schlagen oder mindestens auf Augenhöhe begegnen, werden bis zum Ende um vielleicht sogar Platz 2 mitspielen, aber auf jeden Fall um Platz 3.
Okay, und Hannover?
Hannover hatte ja diesen Dreijahresplan, dass sie innerhalb von 3 Jahren dann aufsteigen unter Leitl. Jetzt sind sie in Jahr 2. Ich glaube, die haben noch einen Schritt gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Man merkt aber immer wieder, dass sie hier und da ausrutschen oder dann doch nicht das Ergebnis einfahren, wie sie sich das vielleicht vorstellen. Zudem hast du unfassbar viel Druck von außen. Martin Kind ist so eine Personalie, die da immer wieder einen Schatten auf den Verein wirft. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Fans teilweise den Spielern echt krass viel Druck machen. Dieses
Ja.
Feuerwerk gegen Kaiserslautern war ja wieder unfassbar. Also da muss man wirklich. Klar, Pyrotechnik, kann man sich drüber streiten. Ich persönlich fand es optisch absolut atemberaubend und da kann ich nur mein Chapeau aussprechen an die Hannover-Fans. Das war wirklich Champions League reif. Ja, aber ich glaube, es wird unterm Strich für Hannover nicht reichen.
Ja gut, dann gehen wir mal zu Paderborn.
Sehe ich tatsächlich ähnlich. Offensiv zeigen die immer wieder gute Akzente, aber ich glaube, die haben schon einen relativ großen Umbruch irgendwo hingelegt. Muslia fehlt denen auf jeden Fall im Offensivspiel. Die haben jetzt mit Kostons einen neuen Spieler ins Offensivspiel integriert. Ich finde, hinten wird sehr, sehr viel rotiert, was eigentlich auch nie so positiv zu bewerten ist. Und ich glaube auch da nicht, dass sie am Ende dann ja ganz oben angreifen können.
Okay, und als allerletztes frage ich dich noch einmal, Karlsruhe.
Die sehe ich tatsächlich noch ein bisschen gefährlicher jetzt auf die letzten Wochen hinblickend als Paderborn und Hannover. Einfach weil sie diesen unfassbaren Lauf momentan haben und teilweise Teams echt weggeklatscht haben. Die sind Zweiter in der Rückrundentabelle, haben 17 Punkte geholt aus den ganzen Spielen, also echt eine ordentliche Ausbeute. Und die haben vor allem auch 25 Tore geschossen in der Rückrunde. Also das ist wirklich sehr, sehr heftig. In 9 Spielen, das muss man sich mal überlegen. Klar, gegen Magdeburg waren es jetzt schon 7, aber auch da musst du dir erstmal eine Mannschaft so wegklatschen. Und ich glaube, das ist so eine Mannschaft, die willst du eigentlich nicht bespielen in den nächsten Wochen.
Nee, definitiv nicht. Also wir haben auch letzte Woche drüber gesprochen, Tom, Domi und ich. Ich habe da Karlsruhe einfach mit reingenommen, bei den potenziellen Mannschaften, die um den Relegationsplatz kämpfen. Ich weiß nicht, ich sehe die einfach wirklich sehr, sehr gefährlich und die haben die Defensive irgendwo in den Griff bekommen. Das machen die sehr, sehr gut in den letzten Wochen. Und ganz ehrlich, wenn die so weiterspielen und in diesem Flow bleiben, warum nicht? Also ganz ehrlich, mit Matanovic vorne drinne, hast einen Stürmer. Der ist so gefährlich. Wir haben jetzt davor schon drüber gesprochen. Du hast hier die ganzen Spiele aufgezählt. Aber es ist einfach so. Karlsruhe ist wirklich sehr gefährlich. Und von den Mannschaften, ehrlich gesagt, ja klar, mit Fortuna Düsseldorf sehe ich die auch am stärksten. Und Greuther Fürth möchte ich einfach gar nicht mehr reinpacken, weil ich glaube nicht, dass die wirklich konstant genug sind, um da oben mitzuspielen. Paderborn sehe ich da auch ähnlich. Und auch Hertha Berlin würde ich da nicht mit reinpacken. Deswegen, also wenn wir kurz um die potenziellen Aufsteiger sprechen, ich glaube, das bleibt dabei: HSV, Düsseldorf, Hannover und Karlsruhe.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube auch, dass Kiel, ja, die haben jetzt 5 Punkte Vorsprung, aber es sind auch noch 8 Spiele zu spielen. Und wir kennen die zweite Liga. Und Kiel hat auch Anfang der Rückrunde Punkte liegen lassen. Ich sag, die sind noch nicht ganz weg. Also Karlsruhe, sage ich schon. Boah, da wird es ganz schwierig, ob die noch drankommen können. Aber Düsseldorf oder der HSV haben, glaube ich, schon noch realistische Chancen, wenn die einen krassen Lauf starten, an die Kieler ranzukommen. Also ich bin da noch nicht zu hundertprozentig sold, tatsächlich.
Ja, aber ich habe halt das Gefühl, gerade bei Kiel, die nächsten 3 Spiele sind auf Papier machbar, auf definitiv machbar. Und ich glaube, dass die aus den nächsten 9 Punkten 9 Punkte holen werden. Genau, aus den nächsten 3 Spielen 9 Punkte holen werden. Und dann hast du halt vielleicht so ein Sicherheitsgefühl und kannst noch befreiter aufspielen, weil es kann ja sein, dass HSV und Düsseldorf in der Zeit Punkte liegen lassen. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn du dann mit 5 Punkten Vorsprung jetzt aktuell stehst, vielleicht stehst du mit 6 oder 7 oder mit 8 Punkten da und dann muss erstmal eine Mannschaft Kiel einholen. Das ist halt das Ding. Und wenn du deswegen, die 3 nächsten Spiele sind verdammt wichtig für Kiel. Für jede Mannschaft ist es wichtig. Ich brauche es nicht zu wiederholen. Aber gerade bei Kiel, das könnte auf jeden Fall einiges bewirken. St. Pauli sehe ich halt unerreichbar mit
Richtig.
54 Punkten. Das
Ja.
brauchen wir auch gar nicht mehr weiter zu besprechen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Mannschaft übrig. Und zwar der HSV, Arne. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir wollten ein Special machen. Diese Folge. Jetzt sind wir nur noch zu zweit, deswegen würde ich sagen, wir halten das Special jetzt auch nicht allzu lange und fangen jetzt an, über den HSV zu sprechen. Alle, die keine Lust haben, können hiermit die Folge beenden. Alle, die noch weiter dranbleiben wollen, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Der große HSV-Special. Oder eher gesagt, der mittelgroße.
Ja, und vor allem danach gibt es auch noch die Sperren und Ausfälle. Also falls ihr da Interessen dran habt, dann müsst ihr auf
Ja,
jeden Fall noch
bleibt
dranbleiben.
dran, ihr müsst zuhören, ihr müsst zuhören.
Ja, ich hatte ja schon in der Gruppe vom Podcast angekündigt, dass ich nach dem Wien-Spiel eine kleine Analyse einfach mal machen will, wie Baumgart angekommen ist, was ich für Veränderungen sehe. Und ich bin froh, dass ich mir noch Zeit gelassen habe bis zum Wien-Spiel und muss trotzdem sagen, dass ich erst nach dem Fürth-Spiel, glaube ich, ein komplettes Fazit ziehen kann, weil man hat schon verschiedene.
Was
Ja.
wartest du auf noch eine Niederlage
Ja,
oder
warte.
was auf was wartest du?
Man hat viele verschiedene Gesichter in den Spielen gesehen. Also das erste Spiel gegen Elversberg, die Erkenntnisse waren, die Defensive funktioniert wieder. Im zweiten Spiel gegen Osnabrück hatte man eigentlich auch das Gefühl gehabt. Das Problem war nur, dass man ja ein Tor billig nach einem Standard kassiert hat und einen Elfmeter. Ansonsten hat man da auch wenig zugelassen. Also ich bin mit der Defensivleistung momentan eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Also auch gegen Osnabrück, absolut. Dann
100%.
gegen Düsseldorf, das war einfach ein Tag zum Vergessen, da hat nichts funktioniert. Ich muss auch sagen, das war teilweise auch ein bisschen personell bedingt. Dann kam Moritz Heier rein, hat sich direkt eine rote Karte abgeholt und dann musstest du in Unterzahl gegen eine starke Düsseldorfer Mannschaft anlaufen. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen, es war einfach ein bisschen unglücklich. Und jetzt gegen wen? Ich hatte ja wirklich komplett den Kaffee auf nach dem Düsseldorf-Spiel. Jetzt gegen wen hat es dann zum Glück auch mal offensiv funktioniert? Und das war eigentlich das, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat. Denn unter Wald hast du immer gut offensiv gespielt. Aber ich finde, gerade unter Baumgart hat jetzt so ein bisschen offensive Durchschlagskraft gefehlt. Auch so ein bisschen der Mut, hatte ich das Gefühl,
Ja.
einfach mal sich ein Herz zu fassen, einfach mal abzuziehen. Weil in der zweiten Liga reicht es auch manchmal. Schieß einfach aus 20 Metern, dann ist der komisch abgefälscht und dann plumpst der einfach mal rein. Oder flank einfach mal irgendwie scharf in den 16er und dann hält einer irgendwie den Scheitel drüber und dann geht er ins lange Eck rein. Also manchmal muss es auch nicht immer super lupenrein und schnörkellos aussehen. Das haben genug Zweitliga-Aufsteiger schon bewiesen in den letzten Jahren, siehe Darmstadt 98 beispielsweise. Und das hat jetzt gegen Wien zum ersten Mal richtig gut funktioniert. Und bevor ich jetzt hier mich weiter in ja, Rage ist vielleicht das falsche Wort, aber falls ich mich hier noch weiter in so einen Flow reinrede, Muri,
Ja, klar.
bitte.
Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich, also gerade gegen Wien hat es super funktioniert, definitiv. Sah auch gut aus. Wir haben das Schloss geknackt, würde ich sagen, die defensive Schloss. Ja, aber was war jetzt der Unterschied zwischen Wien und Düsseldorf? Okay, klar, es ist ein schwieriger Gegner auf der einen Seite. Dann hast du natürlich auswärts gespielt. Aber im Grunde genommen hat Düsseldorf ja auch wirklich sich hinten reingestellt und umgeschaltet. Klar, vielleicht ein bisschen besser als die Wiener, aber was war hier der Knackpunkt? Warum hat es jetzt offensiv geklappt und im letzten Spiel davor nicht? Also, du hattest ja auch genug Flanken, sag ich mal. Du hattest ja auch wirklich Schüsse aus zweiten Reihe,
Ja.
die nix wurden. Aber was war hier der Unterschied? Das würde ich gerne mal wissen.
Na gut, man muss auch an der Stelle erwähnen, gegen Düsseldorf hatten wir keinen Schuss aufs Tor. Das ist schon ein absolutes Armutszeugnis. Das war auch, glaube ich, das erste Spiel seit über 30, dass wir kein Tor geschossen haben. Das war sehr beschämend irgendwie, fand ich schon. Also es war auch einfach nicht schön anzusehen. Aber ich glaube, die hatten einfach viel mehr Mut, den Gegner auch einfach aggressiv anzulaufen. Und sich einfach ein Herz zu fassen, nicht so viel nachzudenken, weil ich glaube, das ist immer noch so vom Walterball so ein bisschen drin. Es muss alles bis zum Ende irgendwie perfekt durchgespielt sein. Und da zieht der Baumgart schon den Spielern so ein bisschen den Stecker, weil ich glaube, die Marschroute von Walter war immer: Jungs, ihr seid die besten Spieler, ihr könnt alles, wenn ihr an euch glaubt. Und das war dann alles so ein bisschen zu perfektionistisch, ja. Und Baumgart, der sagt: Jungs, du kannst das oder du kannst das und du machst auch genau das. Du weißt, was du kannst, was du gut kannst, was du weniger kannst. Und ihr macht jetzt einfach das, worauf ihr eigentlich euch vertrauen könnt. Und das ist schon nochmal eine Umstellung. Und ich glaube, das hat vielen Spielern so ein bisschen, es ist vielen Spielern einfach schwer gefallen, ja, dass jetzt jemand kommt und einfach mal Klartext redet und denen auch mal sagt: Hier, Kollege, du kannst aber nicht so gut ein, zwei Doppelpässe spielen. Du gehst jetzt bitte einfach die Linie lang und schlägst direkt eine Flanke oder irgendwie sowas. Das ist so eine Sache, wo ich sage, da hat bestimmt die Umstellung gefehlt. Ich will aber trotzdem noch das Fürth-Spiel tatsächlich abwarten, weil ich immer noch nicht zu 100% sicher bin, ob diese offensive Durchschlagskraft jetzt auch angekommen ist oder ob das jetzt nur ein Zufall war, dass wir gegen Wien dann drei Tore geschossen haben und dann wieder gut aussahen offensiv.
Ja, ich verstehe dich absolut. Also ich glaube nicht, dass es wirklich Zufall war, dass die jetzt gut ausgesehen haben. Also die haben wirklich teilweise sehr, sehr gut kombiniert, aber auch teilweise die falschen Entscheidungen getroffen im letzten Drittel. Und da hätte auch durchaus mehr gehen können. Und ich glaube, Baumgart trägt auch genau das auf, dass sie da am Ende zu viel nachdenken oder den letzten Pass nicht sauber genug spielen. Aber das macht halt eben eine Top-Mannschaft aus, wie St. Pauli zum Beispiel, die halt genau diesen letzten Ball sauber ausspielen und dann vom Tor auch cool bleiben. Und das wird nochmal ein bisschen spannend sein zu beobachten. Ja, du sagst, es gegen Fürth muss man das Spiel abwarten, ganz klar. Aber nach dem Fürth-Spiel können wir auch sagen, ja, jetzt können wir gegen Kaiserslautern abwarten, weil das ist auch wieder ein anderes Spiel. Da hast du wieder einen Gegner, der viel Emotionalität reinbringt und das Heimspiel, was du eigentlich gewinnen musst, weißt du, das ist dann auch wieder so eine Sache. Deswegen, also jetzt 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen. 50% hat er gewonnen, 50% hat er verloren. Also ist irgendwo bei null. würde ich mal sagen, weil ich würde jetzt Steffen Baumgart nicht so viel Verantwortung geben für die letzten Ergebnisse. Klar ist er der Trainer, klar muss er Verantwortung übernehmen, aber ich würde sagen, jetzt gegen Osnabrück, das ist wirklich sehr, sehr unglücklich gelaufen und du hast eine Mannschaft übernommen, die komplett durcheinander war, die komplett verunsichert war, auch gegen Elversberg, also war jetzt auch noch nicht so solide auf, also über 90 Minuten. Klar haben die das ein oder andere Mal mehr aufs Tor geschossen, aber gegen Osnabrück sah das eigentlich relativ genauso ähnlich aus, nur dass du halt die Tore kassiert hast und kurz vor Schluss halt nicht konzentriert genug warst und einen Elfmeter provoziert hast und dementsprechend verloren hast. Ja, und gegen wen sah das aber überraschenderweise sehr, sehr gut aus. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ey, ich werde nicht schlauer aus der Mannschaft und deswegen, ich kann sagen und tun, was ich will und ich weiß nicht, wie das nächste Spiel sein wird oder auch das übernächste. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht überzeugt genug davon, dass die irgendwie an Kiel rankommen können.
Puh, ja, verstehe ich, weil man einfach keine Konstanz gesehen hat über die ganze Saison hinweg. Die haben immer eine Woche mal schön gespielt, vielleicht auch mal zwei Wochen am Stück. Und dann haben sie dann wieder einen neuen Stolperstein gefunden in, keine Ahnung, Osnabrück oder Magdeburg oder nennen die Mannschaften, ja, wie du magst, gegen Elversberg im Hinspiel zum Beispiel. Also man hat genug Spiele gesehen diese Saison, um aus gutem Grund skeptisch zu sein, was den HSV angeht. Und ich werde jetzt auch nicht hier mich hinstellen und sagen, ja, mit Baumgart, jetzt weil wir gegen Wien Wiesbaden, die im Abstiegskampf stecken, zu Hause gewonnen haben, dass wir jetzt auf einmal voll im Rausch sind. Und
wie das gesagt, ist es halt. Das ist es halt. Und dieser Funken ist noch nicht bei uns angekommen.
Genau.
Und das müssen die sich jetzt erarbeiten, wenn die jetzt gegen Fürth gewinnen, auswärts.
Deswegen sage ich,
wenn die zu Hause gegen Lautern gewinnen. Und dann nochmal in Magdeburg. Weil das sind jetzt wirklich drei wichtige Spiele. Und das wird dann die Richtung vorgeben.
Ja.
Weil Kiel kann weggehen. Kiel kann komplett vorbeiziehen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Wir dürfen uns, wenn wir direkt aufsteigen wollen, eigentlich keine Fehler leisten in den nächsten Spielen. Und das sind ja auch eigentlich aus HSV-Sicht machbare Gegner, alle drei, wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir uns die Kaderqualität angucken. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass Van der Brent bis dahin wieder fit ist, aber das sollte eigentlich drin sein, glaube ich. Das war einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, was das Muskuläre angeht. Muheim, bin ich jetzt froh, dass er wieder fit ist. Der hat auch wieder Bombe gespielt und ja, es müssen einfach alle bei 100% sein und dann haben wir auf jeden Fall einen Kader, der auch wieder Selbstvertrauen insgesamt bekommen hat, weil Baumgart wirklich viel durchrotiert, der probiert viel aus, das gefällt mir, der gibt Spielern wieder einen neuen Impuls, weil er ihm einfach wieder mehr Vertrauen schenkt, wie jetzt bei Königsdörfer zum Beispiel, aber auch bei Suhonen oder jetzt Öztunali, der sogar gestartet ist, überraschenderweise.
Und das hat er jetzt für dich ein bisschen Impact gegeben, oder?
Nee, überhaupt nicht, aber man muss ja
irgendwie. Er war auf dem Platz, hat gewonnen, ne?
Ja, genau. Man muss ja auch mal wieder bei Null anfangen und das war dann unterm Strich in Ordnung. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber es geht einfach darum, wieder einen neuen Impuls zu setzen, neue Kräfte freizusetzen jetzt für den Aufstiegskampf. Und ich glaube, dass Baumgart da schon auch an sich der richtige Typ für ist, der denen auch genau sagt, worauf es ankommt in der zweiten Liga. Der hat es ja auch schon bei Paderborn unter Beweis gestellt, aber deswegen will ich da abschließend auf jeden Fall nochmal bei Greuther Fürth das Spiel abwarten und dann im Zweifel sogar auch nochmal gegen Kaiserslautern, denn da sahen wir eigentlich in allen drei Spielen, die wir jetzt hatten gegen sie, seit sie aufgestiegen sind, da sahen wir nie gut aus. Und haben bis jetzt auch noch nicht gegen Kaiserslautern gewonnen. Und wenn man da vielleicht mal den Bock umstoßen würde und drei Punkte einfährt, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig, sage ich mal.
Ja, ich finde auch, die müssen mich da in diesem Spiel nochmal überzeugen, weil das ist halt so ein Spiel, was man klassisch. Genau, klar, auch in Fürth, klar, aber gerade zu Hause gegen Kaiserslautern, das ist halt so ein Spiel, wo die mich überzeugen müssen, weil die eigentlich da typisch ihre Punkte liegen lassen, wie du schon angesprochen hast. Und vielleicht entfacht das dann irgendwo die Hoffnung in mir, in dir und in vielen weiteren HSV-Fans. Ich würde sagen, lass uns hier auch einen Cut machen. Wir können die nächsten Wochen natürlich mehr und immer mehr drüber sprechen. Aber ich glaube, an dieser Stelle reicht es. Du kannst jetzt zu den Verletzten kommen, zu den gesperrten Spielern.
Genau, wir machen jetzt nochmal kurz und knackig den Spieltagsausblick. Wir haben jetzt leider zwei Wochen, beziehungsweise anderthalb ab sofort noch anderthalb Wochen Länderspielpause und werden dann wieder in der zweiten Liga zurück sein. So, gesperrte oder verletzte Spieler. Isak Bergmann Johannesson wird noch ein Spiel gesperrt sein, genauso wie Robert Iwanow von Eintracht Braunschweig. Leon Belbel, der Linksverteidiger von Magdeburg, ist ein Spiel gesperrt. Ilias Saad ist noch ein Spiel gesperrt. Und Kai Kläfig. Zudem gibt es unfassbar viele Spieler, die gefährdet sind, die fünfte gelbe Karte zu bekommen. Aber da werde ich die ganze Liste jetzt nicht runterrattern.
Das sind
Das,
locker 30 Stück, ja,
ja,
auf der
aber
Liste.
das könnte durchaus auch noch einen großen Impact haben dann auf die kommenden Spieltage. Und wir schauen noch mal kurz auf den 27. Spieltag. Das ist dann das Osterwochenende, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, Muri, wir haben neun Spiele an der Zahl. Welche lachen dich denn besonders an? Und
Ja, wir haben
dann
ja seit.
dahingehend direkt auch noch mal deinen Spieltipp, bitte.
Wir haben es ja eben besprochen. Fürth gegen HSV, ganz klar. Für mich das wichtigste Spiel an dem Wochenende. Ich würde sagen, oh, ey, muss ich das tippen? Ja, ich muss es tippen. Und ich glaube auch, dass HSV das Spiel gewinnt, weil Fürth wirklich in den letzten Wochen ein bisschen am Kriseln war. Und das Spiel gegen Wien hat mir jetzt nicht Hoffnung gegeben, aber die Kaderqualität und Steffen Baumgart geben mir einfach die Hoffnung, die für dieses Spiel wichtig sind. Und ich glaube, dass die 2-1 gewinnen werden. Sag mal kurz deinen Tipp, dann sage ich auch gleich das nächste Spiel.
Ja, ich gehe auch mit einem 2-1, aber nicht, weil ich jetzt auf einmal super überzeugt vom HSV bin, sondern weil ich echt sage, dass Greuther Fürth in den letzten Wochen schlecht performt hat. Nur, boah, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Siege aus den letzten 10 Spielen, irgendwie sowas. Überzeugt mich überhaupt nicht. Man hat das Gefühl momentan, dass auch Zorniger so ein bisschen das Team verloren hat. Nicht, dass ich jetzt sage, dass das kompletter Absturz wird, aber da ist so ein bisschen die Luft raus einfach. Und ich glaube, der HSV kommt mit frischem Wind, die kommen wieder mit einer frischen Mannschaft und hoffentlich einem fitten Van der Bremt. Und deswegen tendiere ich tatsächlich auch zu einem Auswärtssieg, zu einem, der ungemein wichtig wäre.
Ja, definitiv. Also das wird spannend bleiben und was auch spannend sein wird, für mich auch ganz klar, was Schalke zu Hause gegen Karlsruhe macht.
Tatsächlich, ja. Boah, also ich würde sagen, du bist auf jeden Fall sehr, sehr mutig und fast schon wahnsinnig, wenn du mir sagst, dass Schalke da 3 Punkte holt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass die Karlsruher die auf jeden Fall, wenn man nach den letzten Wochen geht, dann müssen die Karlsruher die eigentlich wegklatschen. Schalke, schlechteste Defensive der Liga. Karlsruhe spielt sich momentan in den Rausch. Ich sage 3:1 Auswärtssieg für den KSC und die werden weiter zur Spitzengruppe aufschließen.
Da gebe ich dir absolut recht. Also ich bin auch überhaupt nicht mutig genug, um zu sagen, dass Schalke das irgendwie gewinnen könnte. Ich sehe da einfach keine Anhaltspunkte, dass ich da sagen könnte, Schalke macht es. Deswegen, ich glaube auch sogar auch das gleiche Ergebnis. 3:1 kommt für mich perfekt hin. Die werden ein Tor schießen, aber Karlsruhe wird ja mindestens 3 machen. Ehrlich gesagt. Also gegen die Defensive, boah, nee. 3:1, 4:1, sowas.
Leider muss man das echt so sagen, ja. Und abschließend, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil man eigentlich kaum direkte Absteigerduelle an dem Wochenende hat. Aber ein Spiel, was schon noch so ein bisschen rausstößt für mich, einfach weil das zwei Teams sind, die beide ja noch sehr viel zu gewinnen und zu verlieren haben, sind Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Die Lauterer haben eigentlich in Anführungszeichen was gut zu machen, weil sie halt diese 3-Tore-Führung hergegeben haben aus dem Hinspiel. Schwieriges Spiel. Ich glaube, das wird auch ein richtig geiles Spiel. Fußballerisch wird sehr schön anzusehen sein. Und ich gehe mal mit einem 2:2 Unentschieden. In dramatischer Manier, aber die Lauterer werden nicht wieder eine 2-Tore-Führung verspielen, sondern da wird es hin und her gehen.
Okay, krass, ja. Also ich habe jetzt gerade bemerkt, dass ja klar, Karfreitag gibt es keine Spiele. Deswegen dann Samstagkonferenz starten wir dann direkt mit Kaiserslautern Düsseldorf. Boah, das ist ja echt krass. Aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass Kaiserslautern gegen Düsseldorf gewinnen wird. Und ja, mit 3:2 am Ende des Tages vom Platz geht.
Das nenne ich mal ein Statement. Dann drücken wir auf jeden Fall den roten Teufeln anstelle von Domi die Däumchen. Wir müssen mal schauen. Nächste Woche ist ja die Länderspielpause, ob wir da aktiv sein werden, ob wir euch eine Folge anbieten werden, vielleicht ein kleines Special machen. Wir werden uns auf jeden Fall absprechen. Falls ihr uns nicht hören werdet, hört ihr uns auf jeden Fall in der darauffolgenden Woche nach dem Osterwochenende. Da freuen wir uns schon wieder drauf, wenn endlich wieder Zweitliga-Fußball ist. Auch wenn ich sagen muss, ich als Deutscher und auch Fan natürlich der deutschen Nationalmannschaft bin sehr gespannt. Jetzt bald ist EM, Heim-EM. Ja, es ist jetzt so ein bisschen Generalprobe. Der Kader spielt sich ein und ich werde auch im Stadion sein. Also ich bin nicht ganz ohne Fußball und da habe ich richtig Bock drauf. Man muss ja irgendwie ein bisschen so als Abhängiger, als Fußballabhängiger muss man sich ja irgendwie befriedigen und da lasse ich mir den Fußball natürlich nicht nehmen an dem Wochenende.
Sehr gut. Spielen die in Mainz oder was?
Die spielen in Frankfurt
Ah,
gegen
cool,
die
okay.
Niederlande, genau.
Das ist ja ein geiles Spiel. Ja, klar,
Sehr.
natürlich. Ich drücke euch da die Daumen, definitiv. Und würde mich freuen, wenn die dann natürlich ein neues Gesicht zeigen würden. Gerade mit Groß als Rückkehrer gibt Hoffnung natürlich und auch die neu nominierten Stuttgarter. Ich bin echt mal gespannt, wie Nagelsmann das Ganze löst, aber ich glaube, das ist nicht unser Job und das ist auch nicht unser Themenfeld.
Ja.
Damit haben wir uns schon mal schwer getan, Tom und ich. Deswegen lassen wir es hierbei laufen und ja, würde mal sagen, wir beenden die Folge, mein Freund.
Absolut. Wir heißen euch allerspätestens in 2 Wochen wieder willkommen, wenn wir mit neuem frischen Wind wieder für euch am Start sind. Macht's gut, haut rein und ciao.
Ciao.